Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Wünsche einen guten Donnerstag. Deutsch zu sein und vietnamesische Roots zu haben, das geht einher mit Fragen nach der eigenen Identität, Zugehörigkeit und Selbstakzeptanz. Und diese Fragen und Perspektiven junger Menschen greift der Kurzfilm Alles gehört zu dir auf.
Dich selbst zu akzeptieren, wie du bist, dass das alles zu dir gehört, dass es toll ist, wie es ist, dass es nichts Schlimmes ist, dass es super, dass du Stärken hast, die du aus deinen Wurzeln, die nur du haben kannst, weil genau das alles passiert ist oder weil genau dieses Universum, sag ich mal, weil deine Eltern sich getroffen haben, dich hier in Deutschland geboren haben, dass das alles zu dir gehört und dass es toll so ist, wie es ist.
Ja, und ab heute findet das Song Oh Berlin Festival erstmals statt und auf dem wird auch der Film gezeigt. Wir sprechen mit dem Produzenten in den kommenden 20 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Sextortion ist eine Form der sexuellen Erpressung. In der Regel droht ein Betrüger damit, Details oder sexuelle Bilder und Videos, ob echt oder unecht, von den potenziellen Opfern online zu teilen. Es sei denn, sie zahlen einen bestimmten Geldbetrag für eine Nichtveröffentlichung. Betroffen sind vor allem Erwachsene, aber auch Jugendliche. Und der US-Konzern Meta hat jetzt in Nigeria 63.000 Instagram und mehr als 7.000 Facebook-Accounts entfernt, weil die mit Sextortion in Verbindung standen. Ja, was sind das für Betrügernetzwerke und wie bedrohlich oder auch gängig ist diese Praxis eigentlich? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Dennis Kogel. Sextortion, ich muss zugeben, der Begriff war mir heute früh noch nicht wirklich bekannt. Ist das sowas wie, man bekommt eine Nachricht, wo dann statt Bussa Barbara steht und zahlen Sie jetzt 3.000 Euro, sonst veröffentlichen wir jenes oder dieses? Also woher kommt das? Wie verbreitet ist die Praxis? Und ist vor allem durch KI diese Erpressungsform stärker geworden?
Ja, das war gerade auch so ein bisschen in der Berichterstattung. Also das funktioniert ja alles so, du wirst auf zum Beispiel Instagram angeflirtet von irgendeinem Account. Das passiert meistens Männern, würde ich sagen. Deswegen bist du da vielleicht nicht so die Risikogruppe. Aber man wird dann so angeflirtet und dann schickt dir diese Person, die dich anflirtet, unaufgefordert ein Nacktbild von sich. Und vielleicht freut man sich da als Mann darüber. Ich wäre eher peinlich berührt oder eher verwirrt davon, aber okay. Und dann sagt dieser Account, wenn du mehr von mir sehen willst, dann schick doch deine Nacktbilder. Und wenn man das dann macht, dann haben die Leute, die diese Erpressung machen, dann haben die eben die privaten Nacktbilder und können somit dann weiter erpressen und sagen, aha, jetzt hast du diese Bilder geschickt, wir veröffentlichen sie, wenn du uns kein Geld gibst. Diese Betrugsmaschen, die haben wohl auch zugenommen, sagt auch zum Beispiel das FBI in den USA seit April und die Organisation Thorn, die sagt, es gäbe über 15 Millionen Berichte von Sextortion zwischen 2020 und 2023 an die Cyber-Tipline, das ist auch so eine Kinderschutzorganisation online. Ich würde bei so Zahlen und Infos von dieser Organisation Thorn ein bisschen aufpassen, weil das ist eine Organisation, die gehört Demi Moore und Ashton Kutcher, ne, beides Hollywood-Schauspieler. Und die verkaufen auch Software, um Kinder zu schützen. Also da gibt es auch so ein, ja, durchaus Geschäftsinteresse an sowas. Aber also es hat wohl zugenommen, kann man so sagen. Ich finde die Frage nach der KI ist nochmal eine spannende. Weil das hieß, dass da KI mitspielen könnte. Und ich habe mir gedacht, naja, es gibt für mich nicht so richtig Sinn, weil um ein Nacktbild zu schicken, braucht es ja keine KI. Also quasi, wenn du so ein Betrüger bist, dann brauchst du ja keine KI, um ein Nacktbild zu generieren. Es gibt genug Nacktbilder im Internet. Das hat so ein bisschen aber was mit einem anderen Problem zu tun, nämlich Deepfakes oder Deep Nudes. Das ist so eine andere Sache, die gerade ein Problem ist. Ja, da generieren Leute Nacktbilder durch KI. Das sind meistens aber dann keine Betrüger, sondern das sind eher so Leute, die man aus dem echten Leben kennt. Also an der Schule, an Unis, am Arbeitsplatz. Und die generieren dann eben Nacktbilder von ihren Bekannten, um sie dann damit zu mobben oder auch zum Teil auch zu erpressen. Und das ist auch ein Problem. Mhm. Und in wenigen Fällen ist das wohl so, dass dann diese beiden Maschen zusammenkommen. Ja, und dass dann also quasi diese Scammer, diese Betrüger KI-Bilder generieren und damit dann Leute erpressen. Ist aber eher eine kleine Zahl. Also sagt zum Beispiel auch diese Organisation Thorn, die spricht da so von 10% aller Fälle, weil ergibt für mich auch Sinn, weil es ist einfach zu viel Arbeit, diese Bilder zu generieren für die Scammer. Man kann ja auch einfach andere Nacktbilder schicken.
Dann sprechen wir mal über Nigeria. Ist in den vergangenen Jahren als Quelle für Cybercrime öfter aufgefallen? Hat das eine historische Dimension? Warum gerade Nigeria?
Ja, das ist, also wenn man länger im Internet unterwegs ist, dann kennt man vielleicht diese nigerianische Prinzen-E-Mails, ne, dass man eine E-Mail bekommt und sagt, hallo, ich bin ein Prinz aus Nigeria und ich habe ganz, ganz viel Geld, an das ich nicht rankomme und wenn du mir jetzt ein paar tausend Dollar überweist, dann teile ich mein gigantisches Vermögen mit dir. Und das hat wirklich eine historische Dimension. Also das ist eine interessante Geschichte. Nigeria ist in den 1980ern in eine Wirtschaftskrise gestürzt. Der Ölpreis ist gefallen damals. Und dann haben eben ganz, ganz viele Menschen angefangen, aus Verzweiflung einfach diese Betrugsmaschen aufzuziehen. Das ging damals noch über Briefe und über Faxe. Also das war gar nicht über E-Mails oder Instagram. Gab es ja damals natürlich noch nicht. Und in den 90ern hat sich das dann aber ins Internet verlagert, in die Internetcafés. Und da wurde dann zum Beispiel auch dieser nigerianische Prinz-Scam entwickelt. Und da haben sich richtige Banden gebildet. Die sind heute, also bis heute noch bekannt als die Yahoo Boys, also Yahoo als Provider für Mail-Accounts, weil viele Betrugsmails von Yahoo-Accounts kamen. Und ja, seitdem ist eigentlich Nigeria wirklich das Nummer-1-Land für Scam-Kriminalität. Und das ist überhaupt nicht schön. Also das ist wirklich, wirklich nicht schön für die Menschen vor Ort. Weil man kann sich das ja vorstellen, es wird einem misstraut online, wenn man aus Nigeria kommt. Man denkt, aha, das ist bestimmt ein Betrüger. Und die Regierung versucht auch seit langer Zeit, das einzudämmen. Das ist natürlich auch verboten. Das ist nicht so, als ob das irgendwie unterstützt werden würde. Aber es ist einfach sehr, sehr verbreitet. Und das ist einfach eine sehr, sehr große, unschöne Tradition, muss man sagen.
Ja, als Ziel werden ja, ich sagte es bereits, vor allem Erwachsene in den USA angegeben. Teilweise betrifft das aber auch Minderjährige. Wie sehr sind die denn betroffen?
Ich weiß nicht, wie sehr, also wie das Verhältnis ist von Minderjährigen und Erwachsenen. Ich würde sagen, dass bei solchen Betrugsmaschen jetzt nicht gezielt nach Minderjährigen gesucht wird, sondern also diese Betrugsmaschen sind ja so ein Numbers Game, sagt man ja einfach. Also quasi, es kommt auf die Masse an. Du möchtest so viele Mails, Nachrichten, Briefe, Faxe, wie auch immer rausschicken wie möglich, um einfach ganz, 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 ganz viele Menschen zu erreichen, um dann einen Bruchteil davon zu betrügen, weil die wenigsten fallen ja darauf rein. Und ich bin mir sicher, dass dann einfach Minderjährige auch mit dabei sind in der Masse. Und ja, genau, also das ist, glaube ich, eher daher.
Und wie sieht es aus in anderen Ländern? Also passiert das auch beispielsweise in Europa oder Japan? Wie groß ist da die Gefahr?
Ich bin mir sicher, dass das auch passiert, aber ich glaube, die USA und generell englischsprachige Länder sind eher betroffen, auch einfach aus dem einfachen Grund, man möchte so viele Menschen wie möglich erreichen. Und das geht mit Englisch einfach einfacher, weil das eben so die Lingua Franca des Internets ist und man dann sich einfach auf eine Sprache konzentrieren kann, einfach so viele Mails oder Nachrichten in einer Sprache rausschicken kann und dann hofft irgendwie die meisten Leute damit zu erreichen. Also ich würde sagen, genauso wie bei diesen nigerianischen Prinzen-E-Mails, die man vielleicht noch im Postfach findet, die sind ja auch oft auf Englisch, also dass man da eben sich einfach auf diese Sprache stürzt und dass deswegen die Leute dabei sind.
Sextortion. Meta löscht 70.000 Social-Media-Konten in Nigeria. Darüber sprach ich mit Dennis Kogel. Er hatte die Infos. Herzlichen Dank. Ab heute bis Sonntag, den 28. Juli, findet das Festival Song Berlin zum ersten Mal statt. Das viertägige Festival im Dong Suan Center feiert die wirtdeutsche Popkultur. Und der preisgekrönte Produzent und Filmregisseur Duk Nunuk zeigt Kurzfilme, die, ich nehme das mal vorweg, sehr intim und emotional sind auf dem Festival. Stammen aus der Dreh-es-um-Akademie und darüber sprechen wir im Kompressor. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Ja, also zum ersten Mal dieses Festival müssen wir kurz drüber sprechen. Was ist denn das Besondere daran?
Ja, das Besondere daran natürlich ist, dass das direkt im Dong Suan Center stattfindet, da wo vietnamesisches Leben in Berlin auch ist. Und das Coole ist einfach, dass die Menschen dort natürlich einkaufen und arbeiten und die vietnamesische Community eigentlich gar nicht so oft in den Kinos geht. Und so setzen wir eigentlich das Kino direkt vor die Haustür. Und so kann jeder, der sozusagen dort arbeitet oder da einkaufen geht, dann auch die vietnamesischen Filme sehen, die sehr, sehr sehenswert sind. Ja.
Dann lassen Sie uns über Ihr Projekt sprechen, das Sie seit 4 Jahren leiten. Dreh's um. Worum geht's? Was ist die Idee dahinter?
Ja, Dreh's um ist eine Art Akademie für junge Menschen von 13 bis 24, die wir über ein Jahr begleiten auf ihren Weg zu ihren ersten Filmen. Und die Jugendlichen sind teilweise aus sozialen Trägern, also Familienhilfe, Jugendhilfe. Und die machen zum Beispiel zum ersten Mal ihre Filme bei uns, also als auch vielleicht als Maßnahme für soziale Bildung. Und die machen Filme über Familienmitglieder von sich. Also praktisch Menschen, die sie eigentlich schon sehr nah sind. Und deswegen, glaube ich, ist das auch der Schlüssel zu diesen sehr intimen Geschichten, weil die halt extrem nahe gehen und mich auch sehr berühren. Und dann noch natürlich der Fokus auf wirtdeutsche Perspektiven. Das heißt, ich habe selbst natürlich den Background und auch kenne ja auch die Sprache und kenne natürlich auch das kulturelle Umfeld. Und ja, wir tauschen uns natürlich dort aus. Es sind 10 TeilnehmerInnen, die dann ja sozusagen eigentlich ähnliche Geschichten und Erlebnisse haben. Und das fühlt sich dann an auch wie so eine Familie. Großer Bruder, kleine Schwester. Und das ist ja auch immer so im Vietnamesischen, dass man sich auch so anspricht. Und das hat ein sehr familiäres Umfeld und ist auch natürlich so ein Safe Space für die Jugendlichen, die da ihre persönlichen Filme machen.
Ja. Es ist Ihnen ja dabei auch sehr wichtig, dass Sie die Kamera explizit auf sich selbst richten. Wie kommen Sie denn in Kontakt mit den deutschen, jungen, vietnamesischen Menschen und welche Unterstützung, welches Equipment bekommen die Teilnehmenden?
Naja, also wir starten natürlich einen Aufruf in den sozialen Medien und haben natürlich auch, weil wir mit den sozialen Trägern aus Kreuz City zusammenarbeiten, Jugendliche aus diesen betreuten Familienumfeldern, und die mischen wir zusammen und da entsteht eine total tolle Synergie, weil die Jüngeren, die Älteren sich dann austauschen und miteinander mitziehen und man kann auch so viel lernen von den jungen Menschen. Also es inspiriert mich jedes Mal, wenn ich dort diese Workshops gebe, weil ich so einen tiefen Einblick kriege in deren Familienstrukturen und auch ja gerade was so die so beschäftigt. Und Dreh's um geht halt darum, dass man sozusagen die Perspektiven umdrehen soll. Also meine Agenda oder was ich haben möchte, ist, weil ich so viele Sachen auch im Fernsehen sehe, die so reproduzieren und über die Community erzählen. Und ich möchte das nicht, dass über die Community erzählt wird, sondern mit der Community. Und das Beste ist halt, wenn man aus der inneren Perspektive erzählt. Also die Menschen, die aus der Community kommen, sollen ihre Geschichten erzählen. Und zwar auch, wenn die kein Know-how haben und wir, die LeiterInnen, also Sarah Noah Ngoc. Und ich leiten das zusammen. Wir haben ja auch in der Filmuniversität studiert, haben gemerkt, dass es einfach ein sehr elitäres Umfeld ist, was die Filmbranche ist. Und wir möchten einfach den Filmnachwuchs nachhaltig irgendwie verändern durch die Perspektiven aus der Community.
Dann lassen Sie uns konkret über 2 der Kurzfilme sprechen, die auf dem Festival gezeigt werden. Alles gehört zu dir, erzählt von Ian Nguyen, einer jungen Wirtdeutschen. Sie hat in Oslo gelebt. Mittlerweile lebt sie auch in Berlin und besucht ihre Familie zum Neujahrsfest in einer deutschen Kleinstadt. Und dort erinnert sie sich auch an ihre Scham als Jugendliche, sich unbedingt anpassen zu müssen. Hier mal ein Ausschnitt.
Meine Eltern haben immer gesagt, du wirst nie Deutsche sein. Egal, wie sehr du dich integrierst. Ich habe immer voll dagegen angekämpft. Also das war als Teenagerin bis als junge Erwachsene ganz lange ein Problem mit diesem, ich wäre gern weiß. Irgendwann mit Anfang 20, Mitte 20 habe ich das dann abgelegt. Mit diesem, ich wäre gern weiß, weil das ist ja auch quasi so ein Selbsthass dann, wenn man andere Vietnamesen meidet oder so die Identität verleugnet.
Ja, also das ist genau das, was Sie ja eigentlich auch gerade schon gesagt haben. Die eigene Perspektive darstellen und wirklich aus seinem Leben sprechen. Dieser Wunsch nach Zugehörigkeit, diese ja intimen und gleichzeitig, wie ich finde, behutsamen Momente, die dadurch entstehen. Wen möchten Sie damit erreichen? Oder wen wünschen Sie sich als ja, Projektleiter, als Produzent damit erreichen zu können?
Ja, ich möchte natürlich die jungen Menschen da empowern, die nicht nur aus diesen Großstädten kommen, sondern auch aus den Kleinstädten, die sich irgendwie anders fühlen, so wie ihren. Und ja, die sich dadurch angesprochen fühlen. Aber ich habe ja natürlich auf den Screenings auch mitgekriegt, dass auch viele Deutsche sich damit identifizieren können. Also dieses Thema der Ausgrenzung und der Diskriminierung, das ich glaube, damit kann jeder vielleicht ein bisschen dort umgehen und ich glaube, das ist toll, dass es diesen Film gibt und der hat jetzt zum Beispiel beim DocFest München in den Bildungsprogramm Doc Education und da wurde ein richtig tolles Bildungsprogramm aufgestellt, um diesen Film zu behandeln. Und ich hoffe, dass auch Lehrkräfte sich dieses Angebot nochmal anschauen und dass diesen Film in den Schulen behandeln. Und vielleicht auch junge Menschen, die vielleicht einen anderen Background haben, sich dazu empowered fühlen und auch diese Perspektive gesehen wird.
Der zweite Kurzfilm heißt Zuhause ist dort, wo die Sternfrüchte sauer sind, vom Regisseur Huy Nguyen und erzählt von der Fernbeziehung zu seinen Großeltern in Vietnam. Das Thema ist Liebe, das darüber sprechen oder auch nicht. Mit den Großeltern gelingt es, aber mit Blick auf seine Eltern stellt er schon fest, dass er nie richtig gelernt hat, über seine Gefühle zu sprechen. Er sagt an einer Stelle, er weiß einfach nicht, wie er sagen soll, dass er sie liebt. Ja, und diese Kluft zwischen Eltern und Kindern, ist das, würden Sie sagen, eine Geschichte, die viele vietdeutsche Familien prägt?
Ich glaube ja, also man kann das natürlich nicht so über den Kamm scheren, aber ich konnte mich mit der Geschichte von Huy total gut identifizieren, weil natürlich die Liebe in vielen Situationen eher übers Handeln gezeigt wird von den Eltern und nicht über Worte. Also das heißt, wenn meine Mutter anfängt, also einen Essenstisch aufzudecken, dann heißt das, dass sie irgendwie mich irgendwie vermisst hat und wie sie sich freut, dass wir uns irgendwie zusammen irgendwie an diesen Tisch setzen. Aber sonst, ich glaube, es ist ein toller Film, der so Dialog schafft, wie man vielleicht sich annähern kann in der ersten und zweiten Generation, die ja doch sehr verschiedene Meinungen haben und sich, glaube ich, insgeheim auch sehr lieben.
Warum haben Sie sich eigentlich dafür entschieden, in Ihrer Akademie den Blick auf die junge Generation zu richten? Man hätte ja auch sagen können, man beginnt bei der älteren Generation oder der Generation der Einwanderer.
Ja, gute Frage. Das ist natürlich auch das, was wir vielleicht auch in Zukunft nachdenken, vielleicht auch einen Filmworkshop für Ältere zu geben, weil das natürlich auch sehr spannende Geschichten sind. Ich habe aber gemerkt, jetzt die Arbeit mit jungen Menschen, die lernen so schnell, die sind halt heutzutage so fit mit der Technik und wenn man ihnen so inhaltliche Sachen erklärt und so, dass sie das sehr schnell hinkriegen und dadurch, dass wir auch nur Förderung für junge Menschen erstmal bekommen haben, haben wir uns natürlich auf diese Zielgruppe konzentriert. Das macht aber auch unheimlich viel Spaß, weil die so viel mitnehmen und teilweise ja noch zur Schule gehen. Also das heißt, wir machen die Workshops am Wochenenden und das strecken wir über das ganze Jahr. Und jetzt zum Beispiel bei Huis Film, da sind wir auch nach Vietnam geflogen mit der Gruppe und haben dort seine Großeltern besucht und gedreht. Also wir begleiten sie sehr eng und deswegen sind die Filme sehr persönlich und aber haben auch eine sehr hohe Qualität an, ja, und können auch total gut mithalten auf Festivals und internationalen Bühnen. Ja. Sternfrüchte hat ja zum Beispiel den besten Dokumentarfilm bei Sehsüchte gewonnen, den Studentenfilmfestival in Babelsberg und ja, Alles gehört zu dir hat ja schon sehr viele Preise abgeräumt, den Nachwuchspreis beim Up and Coming oder auch beim Fischfilmfestival in Rostock. Also es sind schon sehr viele unterschiedliche Sachen, die sie abgeräumt haben und mittlerweile glauben sie ja gar nicht, dass man auch vielleicht mit Kurzfilm ein bisschen Geld generieren kann und dieses Geld nützen wir gerade dazu, um mit denen eine Reise zu machen zu dem Vietfilmfestival, dem größten Vietfilmfestival in den USA und da reisen wir in Oktober wahrscheinlich hin. Und das, glaube ich, ist auch so für die auch mal krass zu sehen, okay, aus meiner kleinen persönlichen Geschichte fliegen wir jetzt in die USA und präsentieren unseren Film dort in L.A. Und das finde ich irgendwie eine tolle Sache. Und das soll die auch weiter motivieren, weiterzumachen.
Sagt Regisseur und Produzent Duc Nguyen. Die Kurzfilme laufen am Sonntag ab 17 Uhr beim Song Oh. Berlin Festival beginnt heute, geht insgesamt 4 Tage lang im Dong Suan Center in Berlin.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Autobiografie von J.D. Vance, Hillbilly Elegy, war auch in Deutschland ein Bestseller. Nachdem Donald Trump Vance als seinen Vize im Kampf um die Präsidentschaft vorgestellt hat, hat der Ullstein Verlag das Buch über sein Aufwachsen in Armut aus dem Programm genommen. Eine Sprecherin begründete das Spiegel Online gegenüber mit dem politischen Wandel des Autors. Als das Buch 2017 erschien, war J.D. Vance Trump gegenüber kritisch eingestellt. Inzwischen vertrete er eine aggressiv-demagogische, ausgrenzende Politik, so die Sprecherin. Deshalb habe man den auslaufenden Lizenzvertrag nicht verlängert. Ab Mitte August wird die deutschsprachige Ausgabe dann bei dem Verlag Yes Publishing erscheinen. Die Nachfrage ist groß. Eine Wagner-Oper eröffnet natürlich auch heute die Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth. Tristan und Isolde in einer Inszenierung des isländischen Regisseurs Thorleifur Örn Arnarson ist der Auftakt zu einem der wichtigsten Kulturereignisse in diesem Sommer. Dass das wohl auch so bleibt, räumt Kulturstaatsministerin Claudia Roth ein. Über das Repertoire der Festspiele entscheide nicht die Politik. Zuvor hatte sie vorgeschlagen, auch von Richard Wagner inspirierte Opern aufzuführen. Zum Beispiel Engelbert Humperdings Hänsel und Gretel. Damit wollte sie ein jüngeres Publikum an den grünen Hügel locken. Kritik zu Claudia Roth kam jetzt auch vom bayerischen Staatsminister für Kultur Markus Blume. Im Deutschlandfunk sagte er:
Ich habe ehrlicherweise Zweifel, ob man junges Publikum dadurch erreicht, dass man sagt, dieses Jahr gibt's Engelbert Humperdings. Denn ich gehe davon aus, dass das junge Publikum davon wahrscheinlich noch nie was gehört hat. Entscheidend ist doch was anderes, dass man die Begeisterung für Bayreuth, für diese Festspiele, für diesen Komponisten auch bei Menschen weckt, die heute mit TikTok und anderen Dingen sozialisiert werden. Und da neue Wege zu gehen, sich den neuen Publikumsschichten zu öffnen und dort diese Begeisterung neu zu wecken, das ist eine fortwährende Aufgabe.
Bei den Bayreuther Festspielen werden seit fast 150 Jahren die Opern Richard Wagners aufgeführt. Der Film Die Eiskönigin 2 war lange der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten. Jetzt gibt es eine neue Nummer 1, und zwar den Pubertätsfilm Alles steht Kopf 2. Die Fortsetzung des Pixar-Hits von 2015 dreht sich um die Abenteuer und Emotionen im Kopf der inzwischen 13-jährigen Riley. Der Disney-Konzern, zu dem Pixar gehört, gab an, dass Alles steht Kopf 2 seit dem Kinostart Mitte Juni weltweit umgerechnet 1,3 Milliarden Euro eingespielt hat. In Deutschland sahen den Film fast 4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.
Als Epidemien noch sexy waren, schreibt die Zeit über die neue Serie The Decameron, die es ab heute auf Netflix zu sehen gibt. Hier mal ein Ausschnitt.
Wir sind hier, um zu essen und um zu trinken und in eine strahlende Zukunft zu schreiten.
Habt ihr Fisch ausgenommen, Signora? Ich sehe Fischeingeweide an euch.
Ich habe von Zeit zu Zeit sündige Gedanken.
Wir wollen tanzen, solange wir noch leben.
Mehr Wein!
Wir können hier lange aushalten. Mindestens, naja, was würde ich sagen, 5 Jahre. Wenn wir uns selbst aufessen, bestimmt 6.
Ja, ob das so richtig ist mit der Sexiness, das weiß Theatermacherin und Kulturwissenschaftlerin Simone Dede-Ayivi. Sie hat die Serie für uns gesehen. Worum geht's?
Na, es geht darum, dass eine Gruppe Adeliger das pestverseuchte Florenz verlässt. Wir befinden uns im 14. Jahrhundert und in eine herrschaftliche Villa aufs Land geht, um da Urlaub zu machen und die Seuche auszusitzen.
Also die Pest war ja im Mittelalter eine, man muss sagen, Epidemie der Superlative, hat sich über einen Zeitraum von 7 Jahren in Europa ausgebreitet und einen Großteil der Bevölkerung umgebracht. Ich meine konkret, es geht um ein Drittel der Bevölkerung. Aber zurück zur Serie. Adlige, die dem schwarzen Tod entkommen wollen, weil sie es können. Was ist denn das für ein Format?
Es ist eine Mittelalterserie, wie man sich sicher denken kann. Läuft über 8 Episoden und es ist eine Dramedy, also eine Komödie mit durchaus tragischen Elementen. Kommt recht klamaukig daher, bekommt dann später zum Glück noch ein bisschen mehr Tiefgang. Und ich fand vor allem interessant, dass es so ein sehr theatrale Serie ist. Ne? Also es geht da nicht um Special Effects oder wilde Kamerafahrten, sondern es gibt Kostüme und vor allem einen sehr interessanten, spannend anzusehenden Cast, der gemeinsam eben diese Geschichte erzählt.
Mhm. Und wenn man das versucht, auf uns als Gesellschaft zu übertragen, hat es überhaupt was mit uns zu tun? Also kann uns eine Mittelalter-Seifenoper-Komödie irgendwas spiegeln?
Die Serie versucht es und es gelingt ihr an manchen Punkten. Ich würde sagen, dass so der Wahnsinn einer Pandemie, das Misstrauen, der Aberglaube, dass das alles nicht so weit weg ist von uns. Und auch der Wunsch oder auch der Versuch von Leuten, sich möglichst frei zu kaufen von dem, was eben so eine Krise mit sich bringt. Deswegen ist es schon nah dran. Gleichzeitig streift die Serie das aber irgendwie auch so. Da hätte ich mir irgendwie mehr Schärfe und mehr Pointiertheit gewünscht.
Hm. Und macht es denn trotzdem Spaß, sich diesen Wahnsinn anzuschauen?
Ja, und ich würde sagen, vor allem wegen der schauspielerischen Leistung, es ist so eine richtige, ist ja so eine Ensemble-Serie, da kommen irgendwie tolle Leute zusammen, die tolle Sachen machen. Es wurde auch colorblind gecastet, das kann ich ja schon mal sagen. Und zwar nicht so in diesem Sinne von, ja, wir wollen da jetzt einen Preis für, ne, dass man irgendwie so merkt, da wird besonders draufgegangen, sondern es ist eben so ganz selbstverständlich. Dazu kommt, dass es in der Serie und auch das ist ja immer ein Grund, sich das anzuschauen. Es geht sehr viel um Sex, sehr viel um Lust und Begehren. Und das macht ja Spaß. Und das Schöne daran ist ja aber, dass die Serie besonders weibliches Begehren in den Blick nimmt und es viel um Sex geht, ohne dass Frauen darin zu Sexobjekten werden. Das heißt, wir haben oft einen weiblichen Blick auf Romantik, Ehe, aber auch Sexualität und Begehren. Und das ist durchaus wert, sich das anzuschauen, ja.
Aber nochmal mit Blick auf die Adligen.
Also wir haben im Grunde 10 fremde Menschen sind gemeinsam in einer Villa gefangen, ne? Oder sind eben da und können nicht so richtig raus. Und das sind Adelige und ihre Bedienstete. Und da kommt es natürlich zu allen möglichen, ja, Veränderungen, einfach die Krise mit sich bringt. Es werden gesellschaftliche Normen in Frage gestellt. Und somit rückt auch das Verhältnis von Adeligen und Angestellten, Dienerinnen, Bediensteten so in den Fokus der Geschichte und wie sich das verändert. Was so ein bisschen schade ist, ist, dass die Serie sich so durchweg eigentlich der Trope der so, ja, dummen Reichen oder dummen Adeligen, dummen Mächtigen bedient. Und das ist was, was man schon so oft gesehen hat und auch so ein bisschen Verantwortung wegschiebt. Also noch eine Geschichte zu sehen, in der Adelige nichts auf die Reihe kriegen, weil sie eben mit dem goldenen Löffel aufgewachsen sind und dann irgendwie nicht so richtig was dafür können, dass sie missbräuchlich sind und Macht ausüben und ihre Entscheidungen Konsequenzen haben, weil sie das nicht so richtig wissen, weil dafür sind sie ein bisschen zu blöd, weil sie so verwöhnt sind. Und das ist was, das ist irgendwie witzig, aber das sehe ich auch so oft, dass ich mir so denke, nö, ich möchte nicht, dass sich das so einschreibt, weil selbstverständlich haben diese Menschen Verantwortung für das, was sie anderen oder einer ganzen Gesellschaft antun.
Okay, dann fassen wir zusammen dein Fazit.
Ich würde sagen, man kann sich das durchaus anschauen und es macht Spaß und es lohnt sich, sich das einfach mal auf Netflix zu bookmarken. Ich würde dafür jetzt aber nicht irgendwie einen schönen Sommerabend draußen im Garten für sausen lassen.
Sagt Theaterregisseurin und Kulturwissenschaftlerin Simone Dede-Ayivi über The Decameron. Ab heute gibt es die 8-teilige, absurde Mittelalter-Serie auf Netflix. Herzlichen Dank für die Einordnung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke.
Im Mai bekam er einen der wichtigsten Preise der schwedischen Musikszene. Kurz darauf wurde er erschossen. In einem Parkhaus in Göteborg. Der Rapper Ser Gambino wurde nur 26 Jahre alt und es ist nicht der erste Mord an einem Rapper in Schweden. Viele der Musiker kommen aus Vorstädten. Ihre Songs handeln von Außenseitertum und sie verherrlichen in ihren Texten Kriminalität. Sie bekennen sich zu Banden und einige der Rapper sind auch bereits wegen Gewaltverbrechen verurteilt. Aber Schwedens Gesellschaft und auch die Politik stehen dem Phänomen ratlos gegenüber. Julia Weschenbach berichtet.
Den 26-åriga killen som sköts till döds i ett parkeringsgarage i Göteborg i natt är rapparen Ser Gambino.
Anfang juni berichten schwedische Medien vom Tod des Rappers Ser Gambino. Schüsse hatten den 26-Jährigen in einer Parkgarage in Göteborg getroffen. Im Krankenhaus stirbt der Musiker, bekannt für die schwarze Maske, die er bei Auftritten trug. 4 Wochen zuvor war er noch mit dem schwedischen Musikpreis Grammis geehrt worden.
Årets hiphop går till Ser Gambino!
Der Gangster-Rap hat die Musikszene erobert. Junge Rapper wie Ser Gambino singen über die Perspektivlosigkeit in den schwedischen Vororten, über Bandenkonflikte und Waffengewalt. Eine Welt, die oft ihre eigene Realität ist. Wenn du Widerworte gibst, wirst du umgelegt. Die Maschinenpistole lässt mich vergessen, dass ich Künstler bin, rappt Ser Gambino. Nach seinem Tod titelt die Boulevardzeitung Aftonbladet, der Musikpreis ist zur Todesliste geworden. Denn es ist nicht der erste Mord an einem erfolgreichen Rapper. Nils Gronberg, Künstlername Aina, hat seinen ersten Nummer-1-Hit mit gerade einmal 17 Jahren. Wird mit Preisen überhäuft und mit gerade einmal 19 aus nächster Nähe erschossen. kurz bevor er in einem Prozess gegen Mitglieder einer Gang aussagen sollte. Eine Kugel trifft ihn in die Brust, eine ins Gesicht. Der Gangster-Rap und die seit Jahren eskalierende Bandengewalt in Schweden, sie sind untrennbar verbunden, sagt der Journalist Dennis Franco. Mehr als 50 Menschen starben letztes Jahr in Schweden durch Schüsse. Täter und Opfer stammen oft aus den Vororten, von denen die Rapper singen. Für das schwedische Fernsehen hat Franco eine mehrteilige Doku über die Szene gemacht.
Man kann nicht sticka under stolen med att gängkriminalität och gangsterrappare är kopplade för att
die Bandenkriminalität und die Musik wohnen unter einem Dach. Sie kommen aus ähnlichen Gegenden. Dieser Zusammenhang ist nicht zu verleugnen. Es kann eine Familie geben. Der eine Bruder ist Gangsterrapper, der andere kriminell. Man ist vielleicht nicht involviert in das, was der andere macht. Aber man hört und sieht alles und rappt darüber. Und dann landet man vielleicht deshalb in denselben Konflikten.
Und dann kannst man haben natürlich
die Rapper träumen von Reichtum und Karriere, aber durch ihre Lieder über Schießereien und Gangs werden sie zum Aushängeschild für eine Gegend. Zur Stimme in einem Konflikt, sagt Franco. In dessen Doku-Serie erzählt der Rapper Ille Freeway davon, wie die Szene immer gefährlicher wird.
Es ist heute cool, ein Mörder zu sein. Als wir jünger waren, haben wir zu den Drogendealern aufgesehen. Fangen Sie mal die Jugendlichen heute. Sie sehen zu Leuten auf, die Shooter sind. Früher hatten wir Respekt vor den Leuten mit Goldketten, den Dealern mit ihrem Geld. Heute zählt, ob man jemand erschossen hat.
Mehrere Rapper sind für Gewaltverbrechen verurteilt. In Prozessen werden Songtexte als Beweise vorgebracht. Die Grenzen zwischen Kunst und Kriminalität verschwimmen. Und Schweden diskutiert, ob man Gangster-Rap auszeichnen darf oder ob man ihn verbieten sollte. Für den Journalisten Franco ist das die falsche Frage. Man müsse das Problem an der Wurzel packen, sagt er.
Wenn man verhindern will, dass darüber gerappt wird, dann muss man die Bandenkriminalität verhindern. Man muss sie von den Straßen verbannen. Man muss den jungen Menschen Möglichkeiten geben, diesen Weg nicht zu wählen.
Der Gangster-Rap, man kann ihn als Symptom der Bandenkriminalität sehen. Doch Auswege aus der sucht Schweden seit Jahren vergebens.
Ja, wie weit geht die Freiheit der Kunst und wo wird Musik gefährlich? Julia Weschenbach über Bandengewalt und Gangster-Rap in Schweden.